Er hatte Erwartungen. Und die Korinther, die hatten Erwartungen an Paulus. Und letztendlich waren sie alle enttäuscht. Wir haben eine ganze Reihe von Predigten über den ersten Korintherbrief gehört. Und darin hat Paulus ganz viele Einzelthemen angesprochen, ganz viele Anfragen beantwortet, hat sie geradezu abgearbeitet nach und nach. Und wir können alle dafür dankbar sein, denn dieser erste Korintherbrief ist ein ganz grundlegender Text für die ganze Christenheit. Aber unmittelbar schien er überhaupt nicht erfolgreich zu sein. Die Beziehung zur Korinthergemeinde war scheinbar zu tief gestört. Vielleicht hat Paulus da irgendwie die Stimmung in Korinth falsch eingeschätzt. Aber nach dem ersten Korintherbrief schien der Ärger überhaupt erst anzufangen. Und der zweite Korintherbrief ist nun ein Versuch, das wieder zu kitten. Aber er spricht viel weniger Themen an. Er versucht nicht, Themen abzuhandeln, denn dann wird schon alles gut sein. Man hätte sowieso nicht auf Paulus gehört. Okay, Einleitung ist vorbei. Jetzt eine kurze geografische Einführung. Wenn ihr einen Zettel habt und einen Stift, dann benutzt das. Ansonsten stellt es euch einfach vor. Es ist ganz einfach. Stellt euch ein Quadrat vor. Rechts unten ist Ephesus. Dann eine gerade Linie nach oben, 500 Kilometer lang. Dann seid ihr in Troas. Dann geht es nach links oben. Das ist Makedonien, oder wir sagen heute Mazedonien. Und dann geht es wieder 500 Kilometer nach Süden, dann seid ihr in Korinth. Und das stimmt ziemlich gut. Und die Verbindung von links unten nach rechts unten ist Wasser. Also wenn man zu Fuß von Ephesus nach Korinth geht, obenrum, sind das 1500 Kilometer. Ziemlich genau. Fährt man übers Meer, sind es etwa 500 Kilometer. Und das Quadrat selbst ist die Ägäis, das Meer zwischen der Türkei und Griechenland. Das ist nicht schwer, oder? Okay. Und noch ein bisschen Vorarbeit. Ich versuche jetzt mal zu rekonstruieren, was wir aus den ersten Korintherbriefen und so rekonstruieren können, was da eigentlich vorlag. Ich vermute, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das mal zu tun, obwohl ich damit etwas vorgreifen muss auf einige Verse, die später im zweiten Korintherbrief kommen. Der erste Punkt ist die Gründung der Gemeinde in Korinth. Das wird beschrieben in der Apostelgeschichte 17 und 18. Nach diesen etwa anderthalb Jahren ist Paulus weggereist nach Ephesus. Zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist, er bekommt schlechte Nachrichten aus Korinth. Er bekommt Besuch aus Korinth. Fragen aus Korinth werden an ihn gerichtet. Vierter Punkt, er schreibt den ersten Korintherbrief. Und gegen Ende des Briefes gibt er einen Reiseplan bekannt. Das ist 1. Korinther 16, Verse 5 bis 7 etwa. Er sagt dort, ich plane, durch Mazedonien zu wandern, nach Korinth zu kommen und dort lange zu bleiben, vielleicht zu überwintern und von euch aus fahre ich dann irgendwo hinweg. Das ist der Reiseplan am Ende vom ersten Korintherbrief. Jetzt sind einige Monate vergangen und aus Plan 1 ist irgendwie noch nichts geworden oder wenig. Fünfter Punkt. Paulus bekommt wieder schlechte Nachrichten aus Korinth. Paulus stattet den Korinthern einen kurzfristigen Besuch ab. Und das ist ein Desaster. Er verläuft traurig, dieser Besuch. Paulus verspricht, okay, ich komme wieder und das nächste Mal anders. Ich komme mit dem Schiff von Ephesus zu euch gefahren. Dann wandere ich nach Norden, gucke mir die anderen Gemeinden an, komme wieder zurück zu euch ein zweites Mal. Und dann stattet ihr mich aus für alles das, was ich brauche, um nach Israel mit dem Schiff zu fahren. Auch nett. Aber geht auch wieder so nicht. Dann passiert nämlich noch irgendetwas Furchtbares in der Korinther Gemeinde, in Abwesenheit von Paulus. Irgendwie ein offener Streit. Das wird im 7. Kapitel vom 2. Korintherbrief angeschnitten. Paulus nimmt das zum Anlass, 8. Punkt, um einen weiteren Brief nach Korinth zu schreiben, der uns nicht erhalten ist. Er schreibt darüber und sagt, das war der Tränenbrief, mal so grob gesagt. Unter Tränen habe ich das geschrieben. Diesen Brief lässt er von Titus nach Korinth bringen. Und inzwischen wandert er los. Er wandert jetzt entsprechend des ersten Plans nach Norden und hofft irgendwann zwischendurch Titus auf dessen Rückreise wiederzutreffen. Klappt erst nicht, ist in Troas, trifft niemanden, wandert weiter, geht nach Mazedonien. Und schließlich bekommt er gute Nachrichten aus Korinth. Der Tränenbrief hat gewirkt. Alles ist wieder gut. Er trifft Titus. Alles ist gut. Ja, sie haben sich bekehrt. Wunderbar. Und das ist jetzt der Zeitpunkt. Paulus ist in Mazedonien, vielleicht in Philippi, das ist da eine große Stadt im Nordosten, und schreibt jetzt diesen 2. Korintherbrief als Vorbereitung für seinen nächsten Besuch. Das war schwierig, ha? Es gibt Gründe für diese 10 Punkte, aber das kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Wir sind also am Anfang eines Briefes, der den nächsten Besuch von Paulus vorbereiten soll. Und Paulus hat 2-mal seine Reisepläne geändert. Viel Spaß dabei, das zu erklären. Beim letzten Mal haben wir in dieser Predigtreihe besprochen, war der Briefanfang. Er sprach viel über Trost. Er sprach darüber, dass er in Todesnöten war in Asien, also das ist das Gebiet nördlich und um Ephesus herum. Er brauchte Trost. Trost heißt hierbei nicht einfach, mach dir nichts draus, Gott liebt dich, stirb einfach, sondern Trost heißt, man richtet den Erschöpften wieder auf, damit er weiterarbeiten kann. Trost in diesem Zusammenhang heißt, wieder zu neuen Taten motiviert und aufgerichtet zu werden. Und das Fazit war, Jesus, der sich für uns opferte und der wieder auferstand, der rettet und tröstet jetzt auch seine Diener. Uns alle. Und wir können uns dann untereinander trösten und stärken. Das war der Anfang vom 2. Korintherbrief. Jetzt geht's weiter. 2. Korinther, 1. Kapitel, Verse 12 bis 24. 24 hätte ich auch etwas früher wählen können und etwas später, man muss da irgendwo einen Strich ziehen. Ich habe halt 24 gewählt. Also, Verse 12 bis 24. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr bis ans Ende erkennen werdet, wie ihr auch uns zum Teil erkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid am Tag unseres Herrn Jesus. Und in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet werden. Vers 17. Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, dass dann bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären? Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb durch ihn, auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der auch uns versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Soweit. Wie gesagt, ein etwas willkürliches Ende, aber das hat schon seinen Sinn. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich möchte nebenbei darauf hinweisen, dass hier häufig das Wort uns und ihr und ich und wir und ihr benutzt wird. Und dieses uns bedeutet scheinbar immer Unterschiedliches. Wenn ihr das dafür noch ein Auge habt, guckt euch das mal unterschiedlich an. Das kann uns Paulus. Das kann auch heißen uns Timotheus und ich, die wir diesen Brief zusammenschreiben. Es kann auch sein uns alle Missionare oder uns alle Gläubigen, ihr Korinther auch. Nur so nebenbei. Es gibt auch häufiger das Wort ich. Und da ist es eindeutig Paulus. Also gucken wir uns das mal an. Vers 12. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Kurz gesagt, also wir hier oder ich, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Also bei aller Bereitschaft zur Selbstkritik, ja, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe nichts zu verbergen. Wir haben uns korrekt verhalten. Ob ihr jetzt dabei wart oder auch nicht, das könnt ihr mir schon glauben. Ja. Wir sehen daran, dass Paulus es als ideal ansieht, einfach, offenbar und durchschaubar zu sein. Er lügt nicht. Er ist ehrlich. Der Gegensatz wäre ja, eine Fassade aufzubauen und irgendwie heiliger zu erscheinen, als man ist. Oder zweideutig zu sein. Nun ist uns das eigentlich doch klar, oder? Warum muss Paulus das überhaupt schreiben? Naja, weil die Korinther ihm das zum Teil nicht abgenommen haben. Es gab ein schwerwiegendes Misstrauen Paulus gegenüber. Deswegen 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Das ist genau genommen eine überflüssige Aussage, nicht wahr? Ich schreibe nichts anderes, als was ihr lest. Also, was denn sonst? Nicht? Aber es heißt natürlich, ihr müsst nicht versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Da ist nichts weiter verborgen. Meine Worte sind klar und sie sind auch so gemeint. Da ist kein doppelter Boden. Und ich führe euch nicht hinters Licht. 13 weiter. Ich hoffe aber, dass ihr bis ans Ende erkennen werdet. Und 14, wie ihr auch uns zum Teil erkannt habt. Also, erkennen heißt hier ein tiefes Verständnis füreinander zu haben und sich gegenseitig zu vertrauen. Also eins im Geiste zu sein. Und Paulus meint, also wer das hier liest und das mit dem rechten Herzen liest, der wird doch sehen, dass ich ehrlich bin. Die Korinther sind sich irgendwie uneins. Entweder ein Teil der Korinther vertraut Paulus und ein anderer Teil nicht. Oder aber sie alle glauben ihm so ein bisschen. Egal, Paulus setzt darauf, das wird sich noch bessern. Irgendwann werdet ihr feststellen, dass das richtig ist, was ich hier schreibe. Und ihr könnt mir voll vertrauen. Und dann, Vers 14b, dann glaubt ihr mir, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid, am Tag unseres Herrn Jesus. Also ich bin stolz auf unsere Beziehung. Und ihr solltet das auch sein. Vertraut mir, ihr Korinther. Wir werden einmal gemeinsam vor Jesus stehen. Wir werden uns einander Jesus präsentieren und werden stolz aufeinander sein. Vielleicht könnte man eine Parallele darin sehen, in einem Gleichnis von Jesus, wo der Herr möchte, dass die Diener ihm jetzt mal zeigen, was sie aus ihren Talenten gemacht haben. Und dann sagt einer, ja, ich hatte 5 und habe 5 dazu gewonnen. Und der Herr sagt, ja, das hast du gut gemacht. Und so etwa, denke ich, stellt Paulus sich das auch vor. Er steht einmal vor dem Herrn und sagt, guck, hier sind die Korinther. Die sind toll. Und die Korinther weisen dann auf Paulus hin und sagen, ja, der ist klasse. Wir stehen zusammen. Wir zeigen dann, was wir geleistet haben. Jesus wird sich darüber freuen. Jesus mag Treue und er mag Einheit. Oder es erinnert auch an das 3. Kapitel im 1. Korintherbrief, wo Paulus so etwas beschreibt wie ein Preisgericht. Er sagt, ich habe das Fundament der Gemeinde gelegt und andere haben darauf gebaut. Und am Ende, er schreibt im Feuer, wird sich dann zeigen, was davon von Dauer war. Also am Ende stehen wir vor Jesus mit dem, was wir halt mitbringen und das wird sich dann zeigen, wie gut das war. Und er zeigt hier den Korinthern, ich werde stolz auf euch sein und ihr werdet stolz auf mich sein. Nun also Vers 15. Und in diesem Vertrauen, also in dem Vertrauen, dass wir so eng sind, ja, in diesem Vertrauen habe ich meine Reisepläne gemacht. 15b. Ich wollte vorher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet. Also weil wir so eng sind, ja, in dieser Einheit, weil wir so gut zusammenpassen und wir alle davon profitiert hätten, wollte ich zweimal zu euch reisen. Nicht Paulus wäre gnädig gewesen, sondern Gott hätte Gnade geschenkt. Ich wollte von euch dann weiterreisen, Vers 16, nach Mazedonien, dann wieder zurück zum zweiten Mal zu euch und auch noch lange bleiben. Dieser, man nennt das auch Doppelbesuch in Korinth. Das war ein guter Plan, setzt aber Harmonie voraus. Ja. Vers 17. Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Das ist eine rhetorische Frage. Also bei dem, was Paulus so alles durchmacht und sich zumutet, der macht überhaupt nichts leichtfertig. Ja. Er beantwortet das auch nicht. Ja. Diese rhetorische Frage ist nicht wert, beantwortet zu werden. 17b. Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, dass dann bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären? Also überlege ich mir irgendetwas fleischlich? Heißt vielleicht menschlich, egoistisch, ohne Gott zu fragen? Wahrscheinlich ist das eine Unterstellung, dass er selbst herrlich ist. Er sagt irgendetwas und dann überlegt er sich halt anders und macht es anders. Er fühlt sich irgendwie als Boss. Er meint, er könnte seine Zusagen einfach jederzeit wieder rückgängig machen. Und wir, das einfache Fußvolk, muss da einfach parieren. Vers 18. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also Paulus sagt, ja, ich habe meinen Plan geändert, aber ich bin nicht schwankend und ich bin nicht selbstherrlich. Ich habe mich umentschieden, aber mit gutem Grund. Er verteidigt also seine Planänderung und er ist nicht leichtfertig gewesen, nicht selbstherrlich. Es ist nicht beliebig, was er schreibt und er lügt auch nicht. Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. In Jesus Christus ist ein Ja geschehen. Ihr kennt doch die Botschaft vom Heil in Jesus. Die ist doch auch nicht beliebig. Als wir drei die Gemeinde gegründet haben, da haben wir euch das Evangelium verkündet, Gottes Zusagen an euch. Und das, da gibt es auch keine Hintergedanken. Da gibt es auch keinen doppelten Boden. Keine Lüge. Kein Schwanken. Alles ist zuverlässig. Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Auch ein schwieriger Satz, ja. Ich denke, hier ist uns wieder die Missionare, aber das kann auch alle Gläubigen einschließen. Also was wir verkündigten, alle Verheißungen Gottes, die sind wahr durch Gottes Wirken. Und da stehen wir nur als Zuschauer daneben und sagen Amen. Ja, Gott hält seine Verheißungen, seine Versprechen. Jetzt ganz wundervolle Verse, 21, 22. Der uns aber mit euch, also jetzt alle zusammen, festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Also Gott selbst ist am Werk und er handelt für uns und für euch. Er festigt uns in Jesus Christus. Er salbt uns. Wir werden also kleine Christusse, ja? Salben. Ja? Er versiegelt uns. Und er leistet eine Anzahlung in Form des Heiligen Geistes. Den haben wir jetzt schon, diese Anzahlung. Wir alle. Also Gott wirkt durch Christus auf uns alle gleich. Wir sitzen also alle im gleichen Christusboot und sind alle eine große Christusfamilie. Deswegen glaubt doch, was ich schreibe. Vers 23. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Ich bin ganz ehrlich und war es stets. Jetzt gibt es andere Voraussetzungen und andere Umstände. Deswegen war die Planänderung nötig. der Vorfall, von dem wir sozusagen noch nicht wissen, was es ist, das kommt später in Kapitel 7, wird das angedeutet. Also dieser Vorfall, der hat halt alles geändert. Aber das war doch nicht vorauszusehen. Mein vorangegangener Plan hätte zum Eklat geführt. Ich wollte euch schonen. Ich wollte euch Gelegenheit geben zur Umkehr und zur Buße. Wäre ich gekommen, dann hätte ich die Hälfte von euch rausschmeißen müssen. Ja? Ich wollte euch schonen und euch Zeit geben. Jetzt Vers 24. Nicht, dass wir, ich Paulus oder wir, Timotheus und so, über euren Glauben herrschen. Also ja, okay. Also manchmal bin ich, Paulus, ja, bin ich unzufrieden. Ja, aber ich bin doch nicht rachsüchtig. Und ich wäre gern euer Vorbild. Aber ich bin doch nicht euer Tyrann. Ich möchte euch ermahnen und ermutigen. Aber ich will euch zu gar nichts zwingen. Okay, euch schonen zu wollen, klingt vielleicht auch bedrohlich, aber ich will überhaupt nicht drohen. Ich strebe keine Herrschaft über euch an. Das steht nur Jesus zu. Also nicht Angst oder Einschüchterung ist unser Ziel. Vers 24b, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Also wir wollen euch dienen. Wir wollen euch helfen. Euren Glauben habt ihr schon. Der ist fest. Dazu braucht ihr uns nicht mehr. Wir sind Mitarbeiter. Wir sind Helfer. Unser Ziel ist auch euer Ziel. Eure Freude im Hier und Heute und in der Ewigkeit. Soweit. Wenn ich das zusammenfassen will, sage ich Ihnen etwa so etwas. Paulus sah sich großem Misstrauen gegenüber. Er erinnert die Korinther an Gegenseitigkeit und Gemeinsamkeit und nutzt auch das Bild des Endgerichts. Ich werde mal vor Jesus mit euch angeben. Und ihr werdet vor Jesus stolz über mich reden. Wir treten als ein Team auf. Und Paulus spricht offen den Vorwurf der Selbstherrlichkeit und der Unzuverlässigkeit oder gar Lüge an. Er beruft sich auf Gott und Jesus. Er sei doch auch versiegelt von Gott. Er schwört in gewisser Weise. Sein Plan war jederzeit korrekt und ernst gemeint. Aber er musste ihn halt ändern, weil sich die Umstände geändert haben. Der erste Reiseplan, Ende von 1. Korinther, ja, Kapitel 16, der wurde aus gutem Grund ersetzt durch den zweiten. Aber der war halt auch nicht umsetzbar. Weil ein Besuch in Freude ging nicht. Paulus hätte trotzdem durchziehen können, aber das wäre noch trauriger und schonungslos gewesen. Ihr und ich, wir müssen den nächsten Besuch gut vorbereiten. Ich habe inzwischen anderes erledigt. Ich habe die ursprüngliche Reiseroute wieder gewählt. Ich bin nicht wankelmütig. Und ihr seid ein bisschen schwierig im Umgang. Aber eure Freude und euer Glaube sind mein Ziel. Na gut, versuchen wir mal ein Fazit. Wenn du noch kein Christ bist, Jesus ist Gottes Ja zu uns. Er nimmt uns an in Jesus, ohne Wenn und Aber. Das war vor, ja, wenn man es genau ausrechnet, 1966 Jahren so, und das ist heute auch noch so. Reisepläne hin oder her. Paulus hat seine Korinther geliebt. Er hat um sie geworben. Und das Ziel war klar. Wir wollen am letzten Tag froh vor Jesus stehen. Willst du das auch? Dann mach ganze Sache mit Jesus. Mach reinen Tisch. Kehre um. Lass deine Sünden abwaschen im Bad der Taufe. Und geh mit Jesus und uns anderen Christen durch dieses Leben. Dann stehen wir einmal miteinander vor seinem Thron und freuen uns miteinander. Okay, wenn du schon Christ bist, dann hör mal gut zu. Manchmal ist es schwer, miteinander auszukommen. Und Gemeinde ist keine problemfreie Zone. Weder damals noch heute. Ohne Probleme abgekapselt und allein zu sein, geht auch, aber es ist eine Sackgasse. Paulus wollte eine enge Gemeinschaft. Einsamkeit war für Paulus keine Option. Er wollte Beziehung. Und das führte zu Erwartungen und Enttäuschungen. Und er war sehr damit beschäftigt, die dann auszuräumen. Unsere Pläne sind nicht heilig oder zumindest unabänderlich. Gott segnet sie oder er legt uns Steine in den Weg. Wir sollten darauf angemessen und flexibel reagieren, durchaus selbstkritisch. War es mein Fehler? War ich voreilig? War ich egoistisch? Aber dann heißt es, bete und arbeite. Lasst uns weitermachen, so gut es eben geht. Probleme sollten uns zusammenschweißen. Misstrauen gegeneinander ist traurig und gefährlich. Vorbehalte müssen wir ansprechen. Wir brauchen Offenheit und Transparenz auf allen Seiten. Nachsicht und Vertrauen auch auf allen Seiten. Denn was wir tun in der Gemeinde, hat Ewigkeitswert. Das motivierte auch Paulus. Lasst mich noch einmal Vers 21 und 22 lesen. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Gott allein sei die Ehre. Amen.